Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich darf Sie begrüßen zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Dienstag, dem 5. März 2024. Die wichtigste Aufgabe des Journalismus besteht meines Erachtens darin, Verständnis zu schaffen, das Verstehen zu ermöglichen, die Gegenwart so zu erkunden, dass ich mir einen besseren Reim darauf machen kann. Ich bin auch dezidiert der Auffassung, dass Journalisten darauf hinarbeiten sollten, Feindbilder abzubauen und nicht Feindbilder zu schüren. Das ist kein absolutes Gesetz. Manchmal müssen sie auch einen Feind erkennen können, um ihn als solchen zu begreifen. Aber man muss sehr, sehr vorsichtig und sehr, sehr skeptisch sein bei der Bewirtschaftung und Behandlung dieser Feindbilder, denn dahinter stecken immer sehr viele Emotionen. Und der Mensch neigt ja dazu, sich von seinen Emotionen davontragen zu lassen und vor allem auch von seinen Emotionen sich gleichsam vorgaukeln zu lassen, er sei da unanfechtbar auf der richtigen Seite. Und das ist das Problem, das wir haben, seit die Russen da einmarschiert sind in der Ukraine. Wir leben in einem gleißenden, blendenden Schwarz-Weiß. Zwischentöne sind verboten. Wer den Versuch unternimmt, verstehen zu wollen, wird schon fast als Landesverräter abgestempelt. Und die Medien, die ja doch den Auftrag hätten, hinter diese Fronten zu leuchten und sich auch die Freiheit zu nehmen, unterschiedliche Aspekte und unterschiedliche Kameraperspektiven auf diese manchmal so verwirrliche und widersprüchliche Wirklichkeit zu werfen. Diese Journalisten haben sich nun in Dienst nehmen lassen von der Kriegspropaganda hüben wie drüben. Ich sage hüben wie drüben. Natürlich haben sie auf der russischen Seite, auf der ukrainischen Seite haben sie massive Propaganda, aber sie haben diese Propaganda eben auch bei uns. Und sie sehen das, dass es im Grunde nur noch eine Meinung gibt, die in der deutschen Öffentlichkeit abgebildet wird. Ja, es gibt nur noch eine Meinung, die auch zugelassen werden soll. Der Staat arbeitet ja daran, Meinungen, die ihm nicht passen, unter Strafe zu stellen, mit Sanktionen zu bedrohen. Es gibt auch entsprechende Gerichtsurteile. Wir haben das schon in der Corona-Zeit gesehen. Aber jetzt verschärft sich das unter dem Regime, unter der Fuchtel da dieser Ampelregierung. Für mich ein ganz schlagendes Beispiel ist nun die Behandlung dieser Geheimgespräche da unter deutschen Luftwaffenoffiziere zum Taurus-Einsatz. Da wird ihnen doch jetzt seit einigen Tagen vorgemacht, als handle es sich bei der Frage, ob man nun diese Marschflugkörper an die Ukraine liefern solle, um den Krieg auf russisches Territorium zu tragen. Als handle es sich dabei um eine unbezweifelbare Naturtatsache. Natürlich müsse man das tun. Und der Kanzler sei da von allen guten Geistern verlassen, indem er zögere. Der Druck auf den Regierungschef nimmt massiv zu, sowohl im Inland. Die Medien eine Einheitsfront der Kriegstreiber, eine Einheitsfront der Schreibtischstrategen, die den Hals nicht voll genug bekommen können mit Kriegsparolen. Ich habe so etwas noch gar nie erlebt. Der Druck steigt aus den Medien, aus der deutschen Politik, mehr oder weniger alle Parteien, die Grünen, die SP, die CDU, die CSU, die FDP, die sind von Kriegsberauschten in Beschlag genommen worden und sie alle dröhnen und trommeln jetzt auf den Kanzler ein, er möge doch endlich gefälligst diesen Taurus in die Ukraine schicken. Einen Taurus notabene, von dem selbst die zuständigen Generäle sagen, dass er keine kriegsentscheidende Wirkung mehr hätte. Wohl aber eine große zerstörerische Wirkung und eine Eskalationswirkung, weil es sich bei diesem Taurus um eine Angriffswaffe handelt, eben nicht um eine Verteidigungswaffe. Doch Scholz sagt nein, er hält an seinem Veto fest. Wie lange noch? Das fragen sich Freund und Feind, Kumpel und Gegner gleichermaßen. Der Druck steigt aber auch aus dem Ausland. Ich lese in den Schweizer Zeitungen, in einer neuen Zürcher Zeitung, diesem Sturmgeschütz der NATO auf schweizerischem Boden, da lese ich auch Artikel der Verständnis und der Fassungslosigkeit, dass dieser Kanzler sich da noch immer weigere, diese Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern. Oder ich lese ein Interview mit dem früheren NATO-Generalsekretär Anders Fogh Rasmussen, ebenfalls in der Neuen Zürcher Zeitung, die ihm da einen roten Teppich ausrollt. Scholz ist viel zu langsam, viel zu zögerlich, er wirkt nicht wie ein Anführer. Lassen Sie mich die Aufzählung mit einer Gegenthese beenden. Zum Glück hat die Bundesrepublik, zum Glück hat die Europäische Union diesen Kanzler Scholz. Ich gehöre nun wirklich nicht zu seinem Fanclub. Und ich hätte mir auch nie gedacht, dass ich hier mal einen Werbespot auf diesen Kanzler absinge. Aber hier muss man ihm nun ein Kränzchen winden, muss man ihn würdigen, muss man ihn anerkennen, muss man ihm Respekt zollen dafür, dass er diesem Kriegsgetöse nicht erliegt und sagt, nein, dieser Taurus kommt nicht in die Ukraine. Wir dürfen das nicht tun, weil dann Deutschland auf eine Art und Weise zur Kriegspartei wird, die ich nicht mehr verantworten kann. So interpretiere ich seine Worte, so interpretiere ich seine Weigerung. Und ich sage Ihnen, dieser Kanzler Scholz ist schlauer und in dieser Frage intelligenter als alle seine Kritiker zusammengenommen, inklusive CDU, inklusive FDP, Grüne und auch Teile seiner eigenen Partei. Scholz hat nämlich erkannt, dass dieser Taurus, abgesehen davon, ob man ihn in der Ukraine so einsetzen kann, dass man die deutsche Beteiligung verschleiert, ist ja unglaublich. Diese Schummrigkeiten, diese windigen Manöver, die da von den Luftwaffenoffizieren am helllichten Tage auf einer ungesicherten Netzwerkleitung diskutiert worden sind, dass man sich darauf überhaupt einlässt, auf dieses erbärmliche Gesprächsniveau, das ist ja gar nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, dass diese Waffe für Deutschland einen Gezeitenwechsel herbeiführen könnte, denn mit dieser Waffe wäre Präsident Zelensky, ich habe es gestern schon gesagt, in der Lage, russische Ziele auf russischem Territorium anzugreifen. Ich vermute, das wäre sogar strafbar, dass von deutschem Boden aus ein Angriff auf Russland stattfinden könnte. Wäre ich die Russen, würde ich aufgrund von einer solchen Dimension, aufgrund eines solchen Szenarios mir die Frage stellen, ob ich eigentlich den Friedensvertrag vom Zweiten Weltkrieg und von den damaligen Wiedervereinigungsverhandlungen, ob ich den auflösen würde. Deutschland als Kriegspartei gegen Russland. Damit wird doch hier jongliert, mit diesen Einsatzplänen und den Varianten, diesen Taurus einsetzbar zu machen gegen russische Ziele auf russischem Territorium. Und Kanzler Scholz, das ist mein Eindruck, scheint hier ganz genau realisiert zu haben, was die politische Bedeutung dieser Waffe ist. Aber die politischen Analphabeten, diese Kriegsgurgeln, die auf ihn eindröhnen, die ihn umtosen, die scheinen das nicht begriffen zu haben. Und ich glaube, dass der Kanzler mit dieser Haltung, wenn er sie durchhält, seine innenpolitischen Gegner weitgehend schachmatt setzen kann. Stellen Sie sich einmal vor, in ein paar Monaten, wenn dieser Krieg in der Ukraine tatsächlich sich so weiterentwickelt, wie er sich jetzt abzeichnet, nämlich eine Niederlage militärisch gegen Zelensky, wenn sich die Einsicht durchsetzt, dass die westliche Strategie gescheitert ist, sowohl was die Wirtschaftssanktionen wie auch das Militärische angeht, dass man sich also einmal mehr auf Seiten der Amerikaner, auf Seiten der NATO und auf Seite der ihr an einem Rockzipfel sozusagen hinterher hechelnden EU, wenn man sich wieder einmal aufs Fürchterlichste verrannt hat und die Leute das merken, ja dann wird Kanzler Scholz beispielsweise im Wahlkampf sagen können, schaut her, ich habe alles gemacht, was ich verantworten kann. Wir haben die Ukraine unterstützt. Wir sind gegen diesen Angriff, gegen diese Invasion der Russen. Ich habe alles gemacht, aber ich habe auch versucht, Deutschland herauszuhalten. Deshalb habe ich gesagt, nein zum Taurus. Wenn ihr einen Merz nehmt, wenn ihr die Grünen noch einmal bringt oder auch FDP-Politiker, die hätten euch direkt auf diesen Höllenritt mitgenommen. Die hätten euch in diesen Krieg noch viel tiefer hineingeritten, als ich das getan habe. Kanzler Scholz hält jetzt, und wenn er das eben durchzieht, dann auch noch in ein paar Monaten sozusagen die Trumpfkarte als Friedenskanzler in der Hand. Und ich glaube, dass er damit seine innenpolitischen Gegner in dieser Frage weitgehend schachmatt setzen könnte. Nun ist es bestürzend, dass solche Überlegungen, solche Gedanken in den deutschen Medien überhaupt nicht angestellt werden. Das ist ein Alarmzeichen. Das zeigt, dass sie medial gar nicht mehr in einer Demokratie leben, sondern in einer alternativlosen, kriegstaumelnden Einfalt, in einer Einseitigkeit. Demokratie heißt aber, und die Medien müssten das zwingend immer wieder herzustellen versuchen, Demokratie heißt Vielfalt. Die Demokratie ist die Staatsform der Alternativen, da brauchen sie immer eine Auswahl. Und da müsste doch auch von namhaften Zeitungen, müsste doch einmal Einspruch gemacht werden gegen dieses Taurus-Gestammel, gegen diesen Taurus-Taumel, der sich da auf allen Kanälen ausbreitet und austobt. Also das sind schon Armutszeugnisse, geradezu Bankrotterklärungen der klassischen Verlagshäuser. Kanzler Scholz übrigens auch interessant, er tritt ja jetzt eine China-Reise an. Doch bemerkenswert. Ich lese das so, dass der deutsche Regierungschef versucht, ungeachtet der sehr engen Beziehung zu den Amerikanern, den Deutschen eben doch immer noch so eine Art Freiraum zu erhalten, indem man eben auch mit den sogenannten Schurkenstaaten, mit den sogenannten Despotien, wie es bei uns so selbstherrlich heißt, Kontakt und Tuchfühlung zu wahren. Also ich glaube, man darf diesen Kanzler Olaf Scholz in dieser Frage nicht unterschätzen. Und ich sage Ihnen als Schweizer, ich bin froh, dass wir in Deutschland momentan so einen Kanzler haben. Das stimmt, er ist ein Zögerer. Aber Zögern ist eben eine Tugend, wenn alle im Begriff sind, auf einen Abgrund zu rennen. Und diese Propaganda nimmt ein für mich langsam unerträgliches Ausmaß ein. Die Selbstverständlichkeit, mit der die Medien diesem Kriegsrausch erliegen, das habe ich in dieser Form noch nie erlebt. Sogar die Kinderprogramme auf ZDF berichten über den Taurus, da reden Marschflugkörper miteinander. Ich habe das so im Internet gesehen. Da reden Marschflugkörper miteinander und am Schluss ist die Botschaft, wir müssen diesen Taurus endlich an die Ukraine liefern. Also selbst die Kinder werden mit dieser Propaganda bedröhnt in den entsprechenden öffentlich-rechtlichen Programmen. Ich habe auf NTV die Nachricht gesehen, dass in der Ukraine Schüler ausgebildet werden in der Bedienung von Kampfdrohnen. Von Kampfdrohnen mit VR-Brillen und Simulatoren. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, in was für einer Kriegsverstricktheit wir da mittlerweile angekommen sind. Auf was für einem Kriegstrip läuft das so? Und wenn ich das alles beobachte, dann beschleicht mich ein Gedanke, gegen den ich mich eigentlich wehre. Denn ich habe dann den Eindruck, dass wir von derartigen Amateuren zum Teil regiert werden, dass unsere Politik von Legionen, von Laiendarstellern in Beschlag genommen worden ist, dass bei mir sozusagen ein verschämtes Gefühl der Dankbarkeit aufsteigt, der Tatsache gegenüber, dass möglicherweise in Peking und in Moskau Politiker am Ruder sind, die bei allen Unzulänglichkeiten und bei aller berechtigten Kritik nicht so verrückt sind wie unsere. Und in diesem tosenden Chaos ist, und das unterstreiche ich, Ihr Kanzler Olaf Scholz einer der letzten Besonnenen. Hoffen wir, dass er an dieser Besonnenheit festhält, dass er die Kraft bewahrt, hier diesen zögerlichen, auf Kriegseindämmung abgezirkelten Kurs beizubehalten. Viktor Orban, ein anderer Lichtblick in der Europäischen Union, Viktor Orban reist zu Donald Trump, während sein Außenminister Schiharto in Russland vorstellig wird. Und es ist ja bekannt, dass Viktor Orban und Donald Trump sehr gute und enge Beziehungen haben. Orban ist einer der größten Verteidiger von Donald Trump in der Europäischen Union. Und ich muss Ihnen sagen, wäre ich wahlberechtigt in den Vereinigten Staaten, Ich würde Stand heute meine Stimme dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten geben. Auch da, das ist doch jenseits jeder Rationalität, wie die Medien bei uns diesen ehemaligen amerikanischen Präsidenten verketzern, verteufeln und in ein düsterstes, in das düsterste aller Lichter zu stellen versucht. Das hat doch nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun. Es ist gar nicht möglich, dass jemand dermaßen ein Ausbund an Schrecklichkeiten sein soll, wie das hier der ehemalige amerikanische Präsident. Es ist auch falsch zu behaupten, dass seine Präsidentschaft die Aussicht auf eine Bedrohung für Europa darstellte. Aufgrund von welchen Erfahrungen trifft man solche Behauptungen, wenn Sie zurückblicken in die erste Amtszeit von Trump? Was war denn so schlimm daran? Wir hatten diese Kriege nicht, wir hatten eine prosperierende Wirtschaft, die Energiepreise in Deutschland waren tiefer. Gut, Trump hat auch provokative Aussagen gemacht, zum Beispiel, dass die Europäer mehr Geld ausgeben sollten für ihre Rüstung. Hat er sich da etwa geirrt? Nein, natürlich nicht. Und er hat es geschafft, mit diesen Alpha-Tieren da auf der internationalen Bühne, mit Xi Jinping und auch mit Putin, konstruktive Beziehungen aufrechtzuerhalten. Wo ist jetzt also dieser Skandal? Ich kann mich erinnern, die Medien, der Spiegel damals, haben Trump als Supernova dargestellt oder als Terroristen, der die Freiheitsstatue köpft. Aber das hat sich ja selber dermaßen deklassiert und disqualifiziert, dass man doch jetzt nicht mit diesen infantilisierten Übertreibungen quasi in die Zukunft blicken sollte. Also Donald Trump ist aus Sicht von Europa im Grunde einer der letzten Hoffnungsschimmer, denn wenn es so weitergeht wie mit dieser Regierung Biden, dann wissen wir ja, was auf uns zukommt. Krieg, Unheil und Wirtschaftsmisere plus diese Political Correctness, die es einem unmöglich zu machen scheint bzw. massiv erschwert, seine eigene Meinung auszudrücken. Das ist doch eine komplett falsche Richtung, die da vorgenommen wurde. In den USA übrigens hat sich der oberste Gerichtshof dagegen ausgesprochen, dass man Trump von einigen Vorwahlen ausschließen soll. Jetzt auch am Super Tuesday, wo in 17 Staaten gewählt wird. Da hat also das oberste Gericht sich für die Demokratie und gegen den Richterstaat ausgesprochen. Nikki Haley, die Herausfordererin, die alles verloren hat, sogar in ihrem Heimatstaat und trotzdem nicht aufgibt, was ja einige Fragen aufkommen lässt, sie ist nun doch einmal mit einem Sieg davongekommen. Und zwar haben die Republikaner in Washington D.C. ihr mehr Stimmen gegeben als dem früheren Präsidenten, was zeigt, dass diese Nikki Haley eben ganz klar die Kandidatin des Partei-Establishments ist, sozusagen des Sumpfs, den ja Donald Trump trockenlegen möchte. Und wenn Sie einen Sumpf trockenlegen wollen, dann dürfen Sie ja bekanntlich die Frösche nicht fragen. In Sachsen ist ein AfD-Bürgermeister gewählt worden und wie ich höre, wie ich sehe, wie ich wahrzunehmen glaube, ist da die entsprechende Gemeinde noch nicht untergegangen in einem Flammenmeer. Und das könnte vielleicht dazu beitragen, dass ein paar der ganz aufgeregten Kommentatoren möglicherweise sich irgendwann dann doch einmal mit der Tatsache anfreunden, dass es eben in der Demokratie vorkommen kann, dass auch Politiker gewählt werden, deren Meinung einem nicht unbedingt passt. Demokratie ist eben nicht, wenn alle das Gleiche sagen wie alle, sondern Demokratie ist friedlicher Streit, ist Auseinandersetzung, ist Vielfalt von unterschiedlichen Positionen. Aber dieses Deutschland, diese Bundesrepublik, die steht heute auf Kriegsfuß mit der Meinungsvielfalt. Dann habe ich einen interessanten Artikel gelesen in der Welt und da beklagen sich nun doch immer mehr Stellen, dass die Bürokratie in Deutschland für die Unternehmen unerträglich ist. Das höre ich auch von Unternehmern, die mittlerweile die Flucht ergriffen haben und in die Schweiz gekommen sind. Auch bei uns steigt diese Regulierungsdichte, aber in Deutschland muss es gänzlich unerträglich sein. Finnland, das neue NATO-Mitglied, da gibt es auch Meldungen, dass die Finnen jetzt also nach Jahrzehnten der Neutralität mehr oder weniger Schubumkehr gemacht haben. Sie profilieren sich da, wenn man das mal so formulieren will, als sehr entschiedene Stimme der Konfrontation gegenüber Russland. Und ich muss Ihnen sagen, bei allem Verständnis für die konfliktreiche russisch-finnische Geschichte, ist es einfach falsch, wenn wir uns dermaßen kritiklos auf den Streit, auf den Konflikt, ja, auf diese Weltkriegsrhetorik gewissermaßen gegen Russland einlassen. Russland ist eine Atommacht. Man kann Russland militärisch nicht besiegen. Russland ist eine Realität. Die verrückten Planspiele amerikanischer Historiker, Strategen und Generäle, die sich bereits dutzendfach geirrt haben in der Beurteilung des Ukraine-Kriegs, die haben uns ja einreden wollen, man könne Russland strategisch schwächen, vielleicht sogar zerschlagen und nach schweizerisch-mitteleuropäischem Vorbild allenfalls regieren lassen im Kreml. Das sind doch komplett weltfremde Ideen, die da herumgeboten werden. Russland ist eine Tatsache, die russische Innenpolitik werden wir nicht beeinflussen können, aber wir müssen uns die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, mit diesem Russland, diesem Rohstoffreservoir in einen dauerhaften Kriegszustand sich hinein zu manövrieren, sich hinein zu halluzinieren. Ich sage nein und ich frage mich, wo sind die Medien, wo sind die Politiker in Mitteleuropa, in Deutschland, in Frankreich? In unserer Mitte, die diese Position vorantreiben. Das ist doch nicht mehr normal, das ist doch nicht mehr gesund, diese Meinungseinfalt, die wir da zu gewärtigen haben. Nahost, ein ganz schwieriges Kapitel, das sozusagen mich zurückbringt an den Anfang meiner Sendung, Zurückhaltung in den Worten. Das ist ein Konflikt mit biblischen Dimensionen und fürchterlichen Ausschweifungen, um es mal so zu sagen. Ich bin ein Befürworter von Israel. Ich habe immer eine eher Pro-Israel-Position eingenommen, aber ich werde heute immer kritischer und ich beobachte mit Sorge, dass die Art und Weise, wie Israel diesen Krieg führt, eben gegen Israel zur Katastrophe ausschlägt. Das geht einfach nicht. Sie können nicht einfach mit dem Argument, den Terrorismus zu bekämpfen, da Tausende von zivilen Toten fabrizieren. Auch wenn in keiner Art und Weise entschuldigt werden soll, was da am 7.10. passiert ist bei diesem Hamas-Überfall auf israelische Siedlungen. Aber so kann man das Problem meines Erachtens nicht lösen. Was heißt das für mich als Journalist? Das heißt, dass wir unterschiedliche Sichtweisen darauf abbilden. Es gibt eben nicht einfache Wahrheiten und vor allem, dass man sich bemüht, sich zurückzuhalten, eben nicht dieses Eskalationsvokabular, wie wir es jetzt in Deutschland etwa gegen Russland beobachten, dass man das hier anwendet, diese Selbstherrlichkeit, diese Selbstgewissheit, dieses Unfehlbarkeitssyndrom, das man da zur Schau trägt, das sind komplexe Konflikte, die man möglichst zurückhaltend, ohne noch zusätzlich Öl ins Feuer zu gießen, rhetorisch nüchtern beurteilen sollte. Man muss mehr verstehen und da etwas weniger beurteilen. Wir müssen diesen ganzen kriegerischen Extravaganzen viel kritischer gegenüberstehen. Noch eine Meldung zu Olaf Scholz. Er ist gegen eine Auslieferung von Julian Assange an die USA. Auch bemerkenswert. Und das Bundesministerium der Verteidigung hat in diesen aufgewühlten Zeitungen folgende Meldung hier veröffentlicht, das noch ganz zum Schluss. Rüstungskontrolle im All, Engagement, sichere Nutzung des Weltraumes am 29.02.2024. Da kann mir jetzt niemand erzählen, dass diese völlig unmaßgebliche Nachricht zufällig auf der Spitze da dieser Website erschienen ist, damit versuchen wohl die Behörden da der Bundeswehr, der bundesrepublikanischen Verteidigung sozusagen abzulenken von der Blamage ihrer Luftwaffe. Und ganz zum Schluss noch eine allerletzte Meldung. Sie haben davon gehört, dass in Thüringen ja ein großes Theater losgegangen ist. Die Linken und auch Teile der Bürgerlichen wollen nicht, dass der AfD-Chef Björn Höcke Fernsehduelle macht mit dem CDU-Spitzenkandidaten Mario Vogt. Man will also nicht, dass der rechte Höcke da eine Plattform bekommen dürfe. Und da habe ich folgendes wunderbares Bild von einem Zuschauer erhalten. Denkfutter. Ein Flugzeug, dem ein Flügel abgeschossen wird, zum Beispiel der rechte, stürzt unweigerlich ab. Ja, jedes Flugzeug hat einen linken und einen rechten Flügel. Das gilt übrigens auch für die Demokratie. Meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.